Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Hallo und herzlich willkommen bei Fassbender im Gespräch. Heute bei mir im Studio zu Gast Leila Mirso. Frau Mirso, herzlich willkommen.
Grüß Gott, danke für die Einladung.
Sie sind Deutsch-Syrerin, geboren in Damaskus, Vater Syrer, Mutter Bayerin, Vater syrischer Kurde. Sie sind aufgewachsen, 11 Jahre lang auf den Golanhöhen haben Sie gelebt, in Syrien, sind dann mit 11 Jahren nach Passau gekommen. Seit 2002 leben Sie in Österreich. Letztes Jahr haben Sie dieses Buch geschrieben. Ich halte es mal in die Kamera. Leila Mirso, nur ein schlechter Muslim ist ein guter Muslim. Über die Unvereinbarkeit des Islam mit unserer Kultur. Frau Mirso, was hat Sie dazu gebracht?
Ja, ich habe schon Jahre zuvor immer wieder bei meinen Seminaren über den Islam referiert. Ich muss zugeben, dass ich auch viele Sachen verteidigt habe, weil ich einfach zu blauäugig an die Sache rangegangen bin, bis ich an die richtige Literatur geraten bin. Ich muss auch sagen, dass Hamed Abdel Samad mich da sehr beeinflusst hat. Ich mich dann endlich hingesetzt habe und den Koran wirklich gelesen habe und für mich dann wirklich eine Lebenslüge sich offenbart hat. Und ich dann wollte, dass die Menschen darüber informiert werden, über das wahre Gesicht des Islam. Ich wollte aufklären und da war eben das Buch die Konsequenz daraus.
Beschreiben Sie mal das wahre Gesicht des Islam.
Tja, die einen sagen, es ist die Religion des Friedens, die anderen sagen, es ist eine politische Ideologie, die natürlich sehr gewaltaffin ist. Die Wahrheit ist natürlich von allem etwas. Es kommt immer darauf an, wie die Menschen den Islam leben. Der Islam hat immer das gleiche Gesicht. Er ist sehr universal, absolut, fordernd. Es ist an den Menschen, wie sie ihn leben, wie tolerant und offen und aufgeklärt sie sind.
Wenn Sie nicht tolerant, offen, aufgeklärt leben, worin äußert sich das? Woran könnte das liegen?
Also wenn man die Schriften, den Koran, die Hadithe, eben das Leben Mohammeds, die alles den Islam ausmachen, orthodox auslegt, also schrifttreu lebt, dann ist es für eine freie, moderne Gesellschaft ganz schwierig, damit umzugehen, weil natürlich grundlegende Prinzipien von Rechtsstaatlichkeit, von Demokratie, von der Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern, von Religionsfreiheit sogar eben bedroht sind. Das kollidiert massiv miteinander. Also Islam, orthodox gelebt und moderne, funktioniert nicht.
Also mit moderne, freie, moderne Gesellschaft meinen Sie dann natürlich das, was wir in Europa, in den europäisch geprägten Gesellschaften, Amerika, Australien,
genau.
Kanada,
der
dann auch in Japan
Westen.
Haben.
Ja.
Der klassische Westen. Ja. Geht es hier um Unvereinbarkeit von Kulturen? Vielleicht reden wir auch von sowas wie Clash of Cultures.
Kulturen können ja auch harmonisch nebeneinander existieren. Beim Islam ist es so, dass er eben einen absolutistischen Anspruch hat und unabhängig von Kultur und auch Zeit an die Macht möchte, mit allen Mitteln. Es gibt verschiedene Abstufungen, es gibt die Dawa, also jemanden zum Islam einzuladen, ihm davon zu erzählen und ihn dann zum Konvertieren zu bringen. Dann gibt es natürlich den Dschihad, der kann spirituell, aber auch gewaltsam gelebt werden. Es gibt eben verschiedene Abstufungen, wie der Islam quasi seine Agenda realisiert und seine Agenda ist, die Welt zu islamisieren, die Scharia zu installieren und letztendlich einen Gottesstaat zu etablieren.
Sind Sie der Meinung, dass das praktisch auch die Agenda von den 5 bis 7 Millionen Muslimen ist, die wir jetzt in Deutschland bei uns leben? Habe ich das so zu verstehen?
Nein, natürlich nicht. Also wie mein Buch schon sagt, also nur ein schlechter Muslim ist ein guter Muslim. Was bedeutet, also Menschen, die sich von den Gewaltzonen emanzipiert haben, keine Scharia haben möchten, keinen gewaltsamen Dschihad leben, in den Augen der orthodoxen Muslime schlechte Muslime sind. Aber für uns als freie, liberale Gesellschaft sind das die guten Muslime, auf die wir auch bauen können, die liberal sind, die aufgeklärt sind, die modern sind, vielleicht auch nur noch Papiermuslime sind, sogenannte. Auf die können wir bauen, die sind integrativer Teil der Gesellschaft und gehören meinetwegen auch zu Europa, natürlich wie jeder andere Mensch auch. Aber sobald ich den Islam orthodox auslege, diese politische Ideologie lebe und nicht nur eine Parallelgesellschaft lebe, sondern auf einmal zu einer Gegengesellschaft mutiere, die alles, was uns quasi heilig ist, an unseren Werten, auf einmal unterminiere und angreife, dann wird es eben gefährlich. Glücklicherweise ist ein Großteil dieser 7 Millionen Muslime in Deutschland absolut nicht politisch. Ja, das ist noch unser Vorteil. Aber diese, nennen wir es mal, ja, gewaltaffine oder politische Minderheit, die ist halt sehr laut und dominiert innerhalb der islamischen Gemeinschaft sehr. Und man muss sich die islamische Umma, die islamische Gemeinschaft eben als Kollektiv, als universales Bewusstsein vorstellen. Das ist eben der Unterschied zum Christentum. Es gibt keine theologischen Instanzen zwischen einem Gläubigen und Allah. Jeder Mensch, der den Koran liest, der die Hadithe liest, kann quasi direkt mit Allah kommunizieren, seinen Glauben ausleben. Aber das macht dann auch so gefährlich, weil es keine Zwischeninstanzen gibt, die regulieren könnten, dass es die Umma eben als universales Bewusstsein funktioniert und ganz unbewusst eben sich in den Gesellschaften etabliert und immer mehr möchte, bis hin eben die Scharia zum Beispiel installiert ist, bis man ja seine Ziele erreicht hat.
Würden Sie sagen, es gibt keinen Wettbewerb zwischen irdischen Instanzen und religiösen Instanzen? Wir im christlichen Kulturraum ja seit dem Mittelalter bestanden hat, ja, der Papst auf der einen Seite, der Kaiser auf der anderen, und aus diesem Dualismus ist ja auch unsere heutige, auch die Aufklärung erst entstanden. Ist davon im Islam gar nichts zu spüren, nichts zu sehen?
Natürlich, ich meine, am Ende des Tages will der Bazarhändler natürlich auch seinen Gewinn haben, und wenn es sein muss, wird er jemanden über den Tisch ziehen, ja, das ist auch unislamisch. Aber wenn er es genau nimmt, wenn er ein guter Muslim in dem Sinn sein möchte, dann muss er sich an die Regeln halten, und man kann ja nichts weglassen. Wenn man den Koran nimmt und die Scharia, die Anweisungen, da heißt es ja ganz explizit drin, dass man nichts uminterpretieren darf, dass man nichts hinzufügen oder wegnehmen darf, was einem nicht passt. Wenn man es konsequent lebt, dann ist es eine Bedrohung für unsere freie Gesellschaft.
Sie haben gesagt, das Wort politisch. Ja. Sie schreiben auch in Ihrem Buch an einer Stelle, es gibt nicht den Unterschied zwischen dem Islam und dem politischen Islam, der dann von einigen Fundamentalisten oder sogenannten Islamisten gelebt wird. Sie wehren sich auch gegen den Begriff Islamisten als etwas anderes als Islam. Können Sie das noch ein bisschen ausführen? Ist dann automatisch der nicht politische Muslim ihr schlechter Muslim?
Ich verstehe, dass gerade Politiker gerne den Begriff politischer Islam verwenden, um eben diplomatisch aufzutreten, um einen Mittelweg zu finden. Allerdings finde ich das grob fahrlässig, wenn man quasi sagt, es gibt einen guten Islam und es gibt einen politischen bösen Islam. Das suggeriert, dass es einen menschenfreundlichen Islam gibt. Den gibt es aber nicht. Ja, der Islam ist immer gleich. Vom 7. Jahrhundert, vom Zeitpunkt seiner Entstehung bis jetzt, hat er immer das gleiche Gesicht. Wir sehen halt nur verschiedene Ausprägungen in der Art, wie ihn Menschen leben. Ja, die extremste ist eben in Saudi-Arabien oder in Iran bei den Mullahs. Ja, das ist das wahre Gesicht des Islam. Das ist kein Fundamentalismus. Das ist der Islam. Glücklicherweise gibt es eben Menschen, die unpolitisch sind und aufgeklärt sind und einen toleranten Islam leben. Ja, die sagen, okay, dieses Buch, der Koran, ist 1400 Jahre alt, steht viel Gutes drin, aber auch sehr viel, was nicht ins 21. Jahrhundert passt. Ich emanzipiere mich davon, genauso wie sich Juden und Christen von Teilen des Ersten Testaments emanzipiert haben. Ja, wir leben ja auch nicht mehr Auge um Auge, Zahn um Zahn. Es gibt natürlich Passagen im Ersten Testament, die eins zu eins den Gewaltpassagen im Koran gleichen, keine Frage. Nur, man hat sich emanzipiert. Das ist eben der Unterschied. Und diese Muslime gibt es ja, weil sonst hätten wir ja schon längst bürgerkriegsähnliche Zustände. Ja? Nur, wenn natürlich ein Staat bei einer Islamkonferenz sich Leute an den Tisch holt, die bekennende Muslimbrüder sind oder mit denen interagieren, dann macht der Staat oder die Gesellschaft einen Kniefall vor diesen orthodoxen Strömungen und fällt den liberalen Muslimen in den Rücken. Wenn eine Schule zum Beispiel Burkinis anschafft, ja, dann wird das eine muslimische Mädchen, das vielleicht noch mit Badeanzug schwimmen geht, so unter Druck gesetzt, oder ihr Vater, dass sie dann den Burkini trägt. Also wir als Gesellschaft fallen den liberalen Muslimen in den Rücken und tragen zu deren Radikalisierung oder Unterdrückung ja bei. Und das ist das Gefährliche.
Wir kommen auf das Stichwort Kniefall noch ausführlich zurück. Mir geht es noch um was anderes. Sie schreiben an einer Stelle von der Islamisierung des Islam als Gegenbewegung zur Liberalisierung der westlichen Gesellschaften. Ja? Also zum Beispiel Themen wie, Sie kommen ja auf Themen wie Ehrenmord und sowas. Das haben wir, also Ehre haben wir ja auch in der deutschen westlichen Gesellschaft gehabt. Vor 200 Jahren wurden noch Duelle gefeiert. Wir waren auch nicht immer die christliche Gesellschaft, die wir heute waren. Jede Kultur verändert sich, verändert ihre Form, ihre Werte, ihre Ziele, ihre Prioritäten. Und wenn ich Ihr Buch so lese, scheint es mir, als ob Sie den Islam als auf einer Gegenbewegung zur westlichen Liberalisierung sehen. Ist das auch als Wechselwirkung zu verstehen? Ist möglicherweise auch die westliche Liberalisierung einer der ausschlaggebenden Faktoren, die dazu geführt haben, dass sich in den letzten 50, 70, 100 Jahren der Islam zunehmend re-islamisiert hat?
Also Re-Islamisierungsphasen hat der Islam immer wieder erlebt. Ja, wir hatten je nach Epoche, je nach Kalifen einen eher tolerant gelebten Islam oder einen restriktiv gelebten Islam. Also das ist eher was Individuelles. Wie gesagt, der Islam hat immer das gleiche Gesicht. Wenn wir zurückgehen auf den andalusischen Islam, der ja als das goldene Zeitalter des Islam verkauft wird und bis jetzt quasi noch zelebriert wird, muss man bedenken, dass damals eine Hochkultur, eine islamisch-arabische Hochkultur damals unter sehr toleranten Kalifen auf ein sehr dunkles, finsteres Europa getroffen ist, ja? Das keine Art von Religionsfreiheit kannte, wo Juden wirklich massiv verfolgt und getötet worden sind und dann auf einmal mit der maurischen Herrschaft ja doch eine Nische existierte, wo Juden ihre Religion frei ausüben konnten. In Cordoba war die größte Talmud-Schule dieser Zeit. Aber sobald es zu Spannungen kam es auch wieder zu Pogromen. Ja? Also den Christen und Juden in Andalusien ging es immer nur so lange gut, solange der Kalif eine sichere Machtposition hatte. Sobald es gewackelt hat, hat man gleich den Sündenbock eben gesucht in den Juden und den Christen. Gab es Pogrome. Was im Laufe der Jahrhunderte passiert ist, ist gerade im 20. und 21. Jahrhundert die arabische, islamische Welt nennt es eine Einmischung in ihre Angelegenheiten. Es hat natürlich viele unglückliche Zwischenfälle gegeben, Kriege, die provoziert worden sind, Machthaber, die installiert worden sind und wenn sie nicht mehr gepasst haben, wieder mit Krieg deinstalliert worden sind. Es gab Millionen zivile Tote, Opfer zu beklagen. Man hat Länder, die, wie den Irak zum Beispiel, die wirklich eine hohe Alphabetisierungsrate, eine niedrige Kindersterblichkeitsrate hatten, ins Mittelalter gebombt, ohne die jeweiligen Diktatoren dort verteidigen zu wollen. Aber aus Sicht der arabischen, islamischen Welt war das natürlich immer ein externer, unberechtigter Eingriff in innere Angelegenheiten. Aber entschuldigen Sie diesen Ausdruck, ich sage immer, da ist eine Drecksau gekommen und hat die andere Drecksau getroffen. Ja? Also ohne willige, kooperative Partner im islamischen Raum hätte weder der britische noch der US-Geheimdienst dort was machen können.
Also spielen jetzt zum Beispiel auf Mossadegh an Anfang der 50er Jahre im Iran.
Ja, wir haben die Absetzung des ersten demokratisch gewählten Präsidenten im Iran, dann haben wir die Einsetzung des Schah, die Absetzung des Schah, als Khomeini dann zurückgebracht worden ist. Ja, wir haben die Stärkung von Assad und Hussein, ihren Sturz, Libyen, Gaddafi und. Das sind ja alles geopolitische Interessen, das würde jetzt auch zu weit führen, das alles zu besprechen. Aber in der islamischen Welt wird das so als Verrat empfunden. Vor allem, es ging ja eigentlich los zum Zusammenbruch des Osmanischen Reichs, eben Ende des Ersten Weltkriegs, wo unter britischer Federführung den islamischen oder den arabischen Stämmen, eben Saudi-Arabien, dem Gebiet dort versprochen worden ist, wenn ihr auf unserer Seite kämpft gegen die Osmanen, kriegt ihr euren eigenen Staat. Und letztendlich, ja, das ist zwar so passiert, aber nicht nach den Versprechungen, die eigentlich gegeben worden sind. Der Nahe Osten ist wirklich auf dem Reißbrett untereinander aufgeteilt worden. Großbritannien und Frankreich haben sich die Filetstücke genommen, Protektoriate eingesetzt. Die Menschen haben quasi seit der Präsenz des Westens im Nahen Osten oder Nordafrika nur Wortbruch erlebt. Und im Zuge der Globalisierung wurden natürlich diese Länder auch abgehängt, weil gerade der Islam ja ein Hemmnis ist für Fortschritt. Ja? Wenn Familien Bildung so interpretieren, dass das Kind gar nicht großartig eine weiterführende Schule leben muss, sondern nur den Koran auswendig lernen muss, ja? Und dass alles, was westlich ist und fortschrittlich ist, ja ein Verrat am Islam ist, dann kann es ja auch kein wirtschaftlichen Wachstum geben, keine Öffnung Richtung Westen. Und aus diesem Frustrationserlebnis heraus hat man versucht, sich doch eine Identität zu formen, die, ja, die was hermacht. Also ich beschreibe es auch in meinem Buch, also lieber ein Herdenmensch sein als ein Versager. Und im Koran steht drin, die Muslime sind die beste Gemeinde, die Gott erschaffen hat unter den Menschen. Und das Prinzip funktioniert immer. Das ist eine ganz erfolgreiche Formel, war unter den Nationalsozialisten ja genauso. Also bevor ich nichts bin, bin ich Arier, bevor ich nichts bin, bin ich ein Moslem.
Also Islam als Selbstverwirklichung für den Muslimen.
Genau.
Und das eindeutige Etikett von Haram, also das wollen wir nicht für die Werte, die für unsere ursprünglich mal christlich, jüdisch-christliche, aber Kulturtradition stehen. Wir haben das ja am ausdrücklichsten bei Boko Haram, dieser nordafrikanischen Sahel, Nigeria-Niger-Bewegung. Boko Haram, also man kann es übersetzen als Bücher sind schlecht. Ja, es ist eine sehr einseitige Übersetzung, es gibt auch andere Interpretationen, aber es läuft da auf die krasse Ablehnung westlichen Denkens, westlichen Wissens, westlichen Lernens hinaus. Der Daesh, der islamische Staat hat nichts anderes gemacht in Mosul. Die Bücherei, die riesige, reiche Bücherei von Mosul verbrannt, die Universitäten geschlossen, die Schulen geschlossen und nur noch den Islam gelehrt. Würden Sie dann sagen, dass diese bewusste Abwendung vor allem als Findung, als Bestätigung, als Renaissance einer eigenen Identität gesehen wird und dass man auch auf alles andere gerne verzichtet und dafür die Werte dieser neuen Identität, dieses endlich sich selbst sein dürfen, man selbst sein dürfen, dass das im Mittelpunkt steht?
Leider. Also man muss sich anschauen, die Gegend war ja 400 Jahre von den Osmanen beherrscht. Dann war das weg und es war so ein kulturelles Vakuum. Dann hat man versucht, durch den arabischen Pan-Nationalismus irgendwo eine Identität zu formen, eine arabische, der Baath-Partei, ist auch gescheitert. Und letztendlich...
Das war so in den 60er, 70er Jahren vor
genau,
allem.
Genau, und ja. In Syrien und Irak ja bis zum Sturz Assad und ja. In Syrien eigentlich immer noch präsent. Das ist alles gescheitert und das Einzige, was überlebt hat, ist der Islam. Und wenn es heißt, im Koran steht alles, was du wissen musst, dann lehne ich natürlich alles andere ab.
Wir haben also, letztendlich stehen wir vor einer Weltregion in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, dieser sogenannte grüne Gürtel, der sich dann vom alten Mesopotamien ja bis Marokko hinüber erstreckt und noch weiter Iran, Afghanistan, Pakistan, in dem bewusst in den letzten 50 bis 100 Jahren auf all das, von all dem Abstand genommen wird, was die Entwicklung der westlichen Kultur im gleichen Zeitraum auszeichnet, nur um als kleinsten gemeinsamen Nenner diesen Islam als identitätsstiftendes Merkmal zu finden.
Ja, ich denke, der momentane Zustand der Welt ist weniger eine Erfolgsstory des Islam als mehr eine Identitätskrise der arabischen Welt, die sich natürlich dann ausgeweitet hat nach Asien und überall hin. Es erwächst aus einem Minderwertigkeitskomplex gegenüber dem Westen. Ja? Die sind erfolgreicher in Philosophie, in Medizin, in Wissenschaft und so kann man sich eine Identität formen, die über alles erhaben ist. Es ist ja unangreifbar, es ist eigentlich eine perfekt geniale Strategie.
Nun kommt zum Thema Identität noch etwas hinzu, was Sie anfangs angesprochen haben, das ist die Aufgabe der Mission. Den Menschen, und da ist ein ganz interessanter Aspekt, den Sie in Ihrem Buch erwähnen, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, jeder Mensch kommt als Muslim auf die Welt. Das ist ja für uns Christen, die einer Bekenntnisreligion angehören. Selbst wenn man als Säugling getauft wird, ist es ein Bekenntnis, was die Eltern dann stellvertretend für den Säugling machen. Aber bis zur Taufe ist man definitiv kein Christ. Mit der Taufe wird man das. Der Muslim wird als Muslim geboren, und zwar nicht nur der Muslim, sondern jeder Mensch. Also ist letzten Endes die Aufgabe aus dem Islam so wörtlich verstanden heraus, die Welt wieder in ihren Naturzustand zurückzuführen, indem jeder Mensch zum Islam sich zu bekehren hat.
Genau. Also laut islamischer Tradition ist der Islam das Natürliche. Jeder Mensch wird von Haus aus als Moslem geboren. Adam war ein Moslem, sogar Mose, Jesus, Buddha, alles, sogar der Papst wurde als Moslem geboren. Allein die Eltern haben ihn dann durch die Taufe oder durch die Erziehung, vielleicht zum Atheismus oder zu anderen Glaubensrichtungen, eben korrumpiert, ihn vom rechten Weg abgebracht. Und im Islam ist es halt so, dass die Überzeugung, dass die Tora, die Evangelien, alle Schriften waren, die Gott eben über die Propheten an den Menschen überbracht haben, quasi den Islam, und die Menschen das erst verfälscht haben, korrumpiert haben, und deswegen musste Allah nochmal einen Propheten schicken in der Person Mohammeds, um alles wieder richtig zu stellen.
Also der Islam ist die letzte Richtigstellung Gottes.
Genau.
Damit die Menschen es endlich lernen.
Also Islam war es schon immer, Mohammed als letzter Prophet, um es richtig zu stellen.
Da kommen wir natürlich definitiv auf Ihren Titel, Untertitel, über die Unvereinbarkeit des Islam mit unserer Kultur. Als Nicht-Muslim kann ich das natürlich nur als strukturelle Gefahr, wenn wir so sagen. Ich unterstelle jetzt nicht jedem Muslim, auch nicht jedem gläubigen Muslim, dass er mir ans Leder will. Ja? Aber da sind wir am Kern der Sache. Es handelt sich also beim Islam in seiner buchstäblichen Auslegung um eine strukturelle Gefahr für alle Nicht-Muslime. Weil ein Nebeneinander, wenn man der Interpretation folgt, gar nicht möglich ist.
Man muss den Islam nicht nur als Religion betrachten, sondern als Ideologie oder als Rechtssystem, als Lebensmodell. Es ist wirklich universal. Es ist nicht nur eine spirituelle Art und Weise, etwas Göttlichem zu huldigen, sondern die Scharia, also ist ja die Gebrauchsanweisung des Islam. Und sie regelt jetzt nicht nur, dass einem Dieb die Hände zum Beispiel abgehackt werden oder eine Ehebrecherin gesteinigt werden müssen. Das sind die Sachen, die wir hier im Westen mitbekommen. Scharia ist alles. Scharia ist, wie ich mir die Hände wasche, wie ich die Toilette betrete, wie ich meine Körperpflege zu bewerkstelligen habe, Familien, Erbrecht, alles. Ja? Staatswesen, Steuern zahlen, alles. Das alles, die Gesamtheit des menschlichen Lebens, privat als auch offiziell, ist von der Scharia geregelt.
Nun haben wir ja ein bisschen hier über den eigentlichen Islam gesprochen, über den Kern des Islam. Andererseits gibt es ihre schlechten Muslime. Gott sei Dank gibt es genügend schlechte Muslime, die eben nicht dafür sorgen, dass ich jetzt Muslim werde, oder viele andere Nicht-Muslime. Der dritte Punkt ist, Sie haben beschrieben, die Entwicklung des Islam zum identitätsstiftenden Merkmal. Wie verhält sich das, wie ist das politische Kräfteverhältnis innerhalb des Islam? Haben die schlechten Muslime wirklich die Chance, schlecht zu bleiben und noch mehr andere Mitgläubige für den schlechten Islam zu gewinnen? Oder hat der eigentliche, der, den wir als fundamentalistisch bezeichnen, dieser Islam, die stärkere Hand?
Ja, es kommt wahrscheinlich darauf an, in welchem Land man sich gerade befindet. In Saudi-Arabien oder im Iran sieht es sehr schlecht aus. Auch natürlich gibt es dort Bewegungen von Menschen, die auf die Straße gehen, ihr Leben riskieren dafür. Frauen, die das Kopftuch abnehmen, aber dann damit bezahlen, dass sie in Haft geraten, dass sie gefoltert werden, dass sie verschwinden, einfach getötet werden und keiner fragt mehr nach. In Saudi-Arabien genauso. Diese Reformen, Pseudo-Reformen in Saudi-Arabien sind total lächerlich. Sie haben den Frauen jetzt erlaubt, Auto zu fahren, oder sie dürfen jetzt ins Kino oder selber eine Wohnung mieten. Das ist alles also reiner Aktionismus, um dem Westen zu zeigen, schaut mal her, wir öffnen uns. Es wird aber von der Bevölkerung nicht mitgetragen. Viele Frauen werden an den Ampeln angehalten, aus dem Auto gezerrt und verprügelt, weil das nicht bei der Bevölkerung angekommen ist, ja, dass jetzt die Frauen mehr Freiheiten haben. Also da tut sich wenig. Und in vielen Ländern bewegen sich die Gesellschaften leider rückwärts und nicht vorwärts. Und was auch dazu kommt, Menschen, die zum Beispiel aus Persien geflohen sind, als Ayatollah Khomeini die Macht ergriffen hat und die Islamische Revolution ausgerufen hat im Iran, die in den Westen geflohen sind und endlich frei sein konnten, sich entfalten konnten, die werden von den neuen Muslimen, die jetzt kommen, die natürlich einen sehr restriktiven Islam leben, unter anderem unter Druck gesetzt. Ja? Also die denken sich, wir sind davor geflohen und jetzt holt es uns ein, jetzt ist es da. Und der deutsche Staat, die Gesellschaft macht eigentlich zu wenig, um uns zu beschützen. Also das ist eigentlich fatal, was da gerade abläuft.
Da geben Sie in Teilen eine Antwort auf meine Frage. Wer, auf wessen Seite ist das Gesetz des Handelns? Denn Sie sagen rückwärts. Das, was wir, wie sich mir das darstellt, ist das, was wir als rückwärts empfinden, wird in den Ländern, in denen es allein das Heil des Islam gibt, als vorwärts empfunden. Nämlich diese Islamisierung des Islam zurück zu den Wurzeln. Es war ein Zurück, aber letzten Endes ein Vorwärts-Zurück. Ja? Also eine Unvereinbarkeit. Man, das Wort ist. Und dann kommen wir natürlich sofort auf das Thema, gut, auf dem ganzen Planeten lebt natürlich vieles Unvereinbare nebeneinander. Ja? Wir in unserem Deutschland können den Iran nicht verändern, wir können auch kein anderes Land groß verändern, allenfalls die in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, da können wir vielleicht etwas Einfluss ausüben und auch das erweist sich als schwierig. Unvereinbarkeit betrifft dann natürlich vor allem die Frage, wie leben wir hier in den Ländern, in den Grenzen unseres Landes zusammen.
Ja, wir müssen natürlich hier, also der Staat muss für seine Staatsbürger die Sicherheit garantieren. Das ist seine oberste Aufgabe. Ja? Deswegen gibt es den Staat. Die einzige Legitimation, die er hat, ist Sicherheit zu schaffen. Und das wird aber untergraben. Und gerade für die Frauen und Mädchen werden die ersten Opfer sein dieses Prozesses. Und nicht nur werden, sind es ja schon, wenn man sich die Entwicklungen der letzten Jahre anschaut, die sexuellen Übergriffe, die Vergewaltigungen, die Frauenmorde. Und gerade die Feministinnen, die Jahrzehnte eben für die Frauenrechte, für die Gleichstellung gekämpft haben, verschenken das jetzt alles inflationär im Namen einer falsch gedeuteten Toleranz. Quasi, wenn ich mich diskriminiert fühle durch den klassischen alten weißen Mann, dann ist das böse. Wenn ich jetzt aber diskriminiert werde durch einen Muslim, weil es seine Religion vorschreibt, dann muss ich das akzeptieren. Also ich finde, Grundrechte oder ethisch-moralische Grundsätze darf ich nicht einmal so auslegen und einmal so. Die sind universal und absolut.
Ja, das Problem mit der Universalität ist natürlich, dass nicht nur wir Universalität für unsere Werte beanspruchen, sondern der Koran genau das Gleiche tut. Ja? Und wir erleben ja gerade auf der ganzen Welt, dass es mit der Universalität unserer Werte und Rechte nicht so gerade zum allerbesten bestellt ist. Kommen wir hier nicht an ein Kernproblem unserer eigenen Gesellschaft? Sie sagen, der Staat ist dazu da, die Sicherheit zu gewährleisten. Ich würde unser heutiges Selbstverständnis eher so interpretieren, der Staat ist dazu da, sicher auch die Sicherheit zu gewährleisten, aber vor allem auch die Rechte der Entfaltung aller Einzelnen. Und dann kommt der Konflikt, ja, wenn bestimmte Muslime, alle oder wenige oder einige, jetzt das Recht in Anspruch nehmen, wie das ja auch in einer Sure im Koran steht, ihre Frau schlagen zu dürfen, wenn sie bestimmte Dinge tut oder nicht tut, hat dann der moderne Staat die Pflicht, dieses Recht zu schützen. Was soll er tun?
Naja, also unsere Rechte basieren schon noch auf das Grundgesetz und nicht auf die Scharia. Also ich finde, das sollte überhaupt nicht zur Diskussion stehen, ob jetzt ein Mann seine Frau schlagen darf. Da kann das Allah tausendmal verkünden. Es ist Unrecht.
Ja, ich schaue gerade mal, ich hatte irgendwo noch einen Ausdruck, habe ihn aber jetzt gerade nicht dabei, nachdem also deutsche Gerichte schon seit einigen Jahren zunehmend der Ansicht sind, man muss eben auch Scharia und Scharia-ähnliche Rechtsvorstellungen in die deutsche Rechtsprechung aufnehmen, ja, wenn Muslime betroffen sind. Ja. Beim Erbrecht, beim Familienrecht.
Ja, wir haben quasi gerade bei Strafsachen schon einen gewissen Kulturrabatt, ja, eine Relativierung des Strafmaßes. Wenn auf einmal ein Mord aus Eifersucht kein Mord mehr ist, sondern Totschlag, weil ja ein muslimischer Mann ja das Recht hat, seine Ehre zu verteidigen, da haben wir wirklich grundlegende Probleme. Und wie gesagt, Frauen sind eben das erste Opfer dieser Transformation in Richtung Islamisierung Europas.
Nicht nur Frauen. Also ich würde sagen, was sind die größten Probleme in unserer Realität? Homosexuelle Frauen, Judenhass?
Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass wir Frauen die schwächsten Glieder der Gesellschaft sind, aber Minderheiten, Außenseiter, ich spreche von Homosexuellen, die jetzt angegriffen werden vermehrt. Ich spreche von dem islamischen Judenhass, der gerade hier in Berlin sehr zugenommen hat, gerade seit 2015. Wir haben also einen importierten Judenhass zusätzlich zum nationalsozialistisch motivierten Judenhass dazu bekommen. Und es betrifft uns schon als Gesellschaft. Eben, wir müssen diesen Menschengruppen genauso ihre Entfaltung garantieren. Ja? Ein homosexuelles Pärchen soll auf der Straße Händchen halten, sich küssen dürfen, sich zueinander bekennen dürfen, ohne Angst zu haben, dass es angegriffen wird, nur weil sich einer in seiner Religiosität ja, angegriffen fühlt. Wir müssen aber auch weiterdenken. Der Nahe Osten, ja, das ist ja ein Pulverfass. Und gerade die Situation Israels ist eine sehr prekäre und es wird sich auch da nichts daran ändern, weil der Judenhass auch genauso im Koran, im Islam verankert ist. Ja? Das sind die,
also es geht nicht nur um das Phänomen Israel in Palästina.
Das geht darum, dass quasi Juden auf islamischem Boden einen Staat gegründet haben, der nicht legitim ist. Also das sogenannte Palästina, was es so nicht gibt als Land, das war ja vorher, ich muss da etwas ausholen, zur Zeit des britischen Protektoriats waren das Ländereien, die Feudalherren gehört haben, darunter auch meine Familie. Das heißt, die Bauern, die dort gelebt und das Land bewirtschaftet haben, das waren Leibeigene. Ja? Denen gehörte das Land auch nicht. Und die ersten Siedler haben das Land ganz rechtmäßig erworben von Menschen wie meinem Großvater. Und dass natürlich dann Menschen vertrieben, Dörfer gebrannt haben, ja, Unrecht passiert auf beiden Seiten, aber es war ein rechtmäßiger Erwerb des Landes. Und Palästina, dieser Begriff und Palästinenser wurde erst später eben durch Yasser Arafat, durch die PLO konstruiert, um hier auf einmal ein Volk zu erschaffen, was vertrieben worden ist. Gut, ich verwende jetzt trotzdem den Begriff Palästina, weil es einfacher ist. Also wir haben hier Juden, die auf islamischem Gebiet einen Staat gegründet haben, das nennt man Waqf, das heißt, es ist unrechtmäßig, das ist heiliges Land und jeder Jude muss vertrieben werden. Und ich schreibe auch in meinem Buch, selbst wenn Israel auf Jerusalem als Hauptstadt verzichten würde und sich wirklich nur auf 1000 Quadratmeter zurückziehen würde, würden die Muslime trotzdem alles daran setzen, sie ins Meer zu werfen. Es wird keinen Frieden geben, weil der Islam keinen Frieden mit Juden erlaubt.
Aber verstehe ich Sie richtig, dass letzten Endes das Phänomen, das historische Phänomen Palästina-Israel nur ein Katalysator ist für einen viel tiefer liegenden und direkt in den Koran zurückführenden Hass auf Juden ist?
Wir erleben im Nahen Osten zwischen Israel und den islamischen Nachbarländern das, was eigentlich der ganzen Welt droht. Der Islam betreibt einen religiösen Imperialismus oder sogar, ich würde weitergehen, Kolonialismus, mit der Migration, die wir auch seit 2015 erleben, es wird erst Frieden geben, wenn die ganze Welt islamisiert ist. Deswegen heißt es ja auch immer, der Islam ist die Religion des Friedens oder Islam bedeutet Frieden. Islam bedeutet Unterwerfung. Salam heißt Frieden. Also im Islam wird es den Frieden auf der Welt erst geben, wenn alle Menschen sich dem Islam unterworfen haben. Dann gibt es Frieden.
Gut, ich würde immer sagen, das Thema strukturelle Gefahr, ja, das haben wir ja schon deutlich genug angesprochen. Und man muss, glaube ich, sehr blauäugig sein, wenn man, also bei aller Kritik oder Selbstkritik, das negieren würde, vollkommen negieren würde. Wir haben gleichzeitig, wenn wir auf unsere eigenen Grenzen zurückkommen, in Deutschland heute, das Problem der kulturellen Gewaltbereitschaft, der höheren, deutlich höheren kulturellen Gewaltbereitschaft bei Muslimen, vor allem bei jüngeren Muslimen, aber die eben in der Kultur verankert ist, anders als in unserer Kultur, wo sie weitgehend verbannt worden ist, das war in der Vergangenheit auch nicht immer so. Wir haben importierten Judenhass, wir haben Hass und Verachtung für Homosexuelle, wir haben Frauenverachtung. Im Wesentlichen sind es, glaube ich, diese vier Themen, unter denen wir unsere größten Probleme, die wir mit dem Islam in unserem eigenen Land haben, zusammenfassen können. Reagiert Europa da richtig? Reagiert Deutschland richtig angemessen? Haben wir die richtigen Gesetze? Was ist Ihre Position dazu?
Wir hätten die richtigen Gesetze, die müssen wir halt nur anwenden. Aber es passiert nicht. Wir haben gerade in den letzten Jahren, explizit 2015, einen Rechtsbruch von oberster Stelle. Ich sage auch immer, da hat sich Angela Merkel zur Schlepperin Nummer 1 gemacht. Wenn wir uns anschauen, wir haben kriegerische Auseinandersetzungen in Syrien zum Beispiel. Ja? Wenn dort Menschen vor dem IS geflohen sind, in die Nachbarländer, Jordanien, Libanon, Irak oder Türkei, dann sind es meinetwegen Flüchtlinge nach der Genfer Konvention. Menschen, die wegen ihrer politischen, sexuellen oder religiösen Einstellung verfolgt werden. Ja? Das ist der offizielle Titel eines Asylwerbers. Wenn diese Menschen aber von der Türkei rübersetzen, einen Schritt nach Griechenland machen, dann sind sie in dem Sinne keine Flüchtlinge mehr, weil sie ein sicheres Land verlassen, dann sind sie Migranten. Und dann gelten ja ganz andere Regeln. Da muss ich mich ausweisen können, da muss ich schauen, dass ich für meinen eigenen Lebensunterhalt sorgen kann. Dann gibt es keine Familienzusammenführung. Wie gesagt, dann gelten andere Regeln, die Gesetze haben wir ja alle. Wir untergraben sie aber ständig. Und das ist natürlich fatal, weil die Menschen auch ihr Vertrauen verlieren in den Rechtsstaat, wenn er ständig sich selbst aushebelt. Wenn vor Gericht auf einmal eine Frau, die von ihrem Mann geschlagen wird, keine Härtefallregelung bei einer Scheidung kriegt, weil die Züchtigung ja im Islam erlaubt ist, also dann ist der Rechtsstaat massiv bedroht, dann ist es wirklich 5 vor 12.
Sehen Sie, da sehe ich genau die Existenz von zwei Problemen, die wir nicht zu sehr miteinander, die haben miteinander zu tun, aber wir sollten sie nicht zu sehr miteinander vermischen. Also Migration und Islam. Selbst 2015 hat die Zahl der Muslime, die in Deutschland leben, nur viele Hunderttausende, ja, weniger als 1 Million vermehrt. Aber wir sprechen von 5 bis 7 Millionen. Das wird nie wirklich erfasst, wie viele es eigentlich sind. Wir hatten also auch vor 2015 das Grundproblem bereits in unserem Land. Migration verstärkt das Grundproblem, ja, quantitativ. Aber das qualitative Problem ist da. Wie gehen wir mit dem qualitativen Problem um?
Wir hatten vor 2015 Muslime da, die dritte Generation hier leben, ja, die hier sozialisiert worden sind, die Werte ja vermittelt bekommen haben. Es ist ihre Entscheidung, ob sie es leben oder nicht. Aber seit 2015 haben wir Menschen, die woanders sozialisiert worden sind, die eine ganz andere kulturelle und vor allem islamisch-religiöse Prägung haben. Und man darf nicht vergessen, dass die Migration ja jetzt noch weitergeht. Wir haben die Familienzusammenführung, wir haben ja auch den demografischen Wandel, in dem einfach mehr Kinder in muslimischen Familien geboren werden als in christlichen Familien oder atheistischen Familien. Also ich spreche da schon vom sogenannten Migrations-Dschihad, der gerade geführt wird, gerade unter der Federführung von türkischen Präsidenten Erdogan, der natürlich mit der Aufkündigung des EU-Flüchtlingsabkommens zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Das heißt, der Unmut in der Türkei über die Präsenz der syrischen Flüchtlinge ist hoch. Sogar die Opposition hat dieses Thema für sich entdeckt und fordern eben eine massive Abschiebung der syrischen Flüchtlinge. Das heißt, durch die Öffnung der Mittelmeerroute seitens der Türkei wird er die Flüchtlinge los. Er hat also Ruhe innenpolitisch und er kann seine Agenda als erklärter Muslimbruder nachgehen, indem er quasi Europa mit Muslimen flutet, die nicht gekommen sind, um sich zu assimilieren. Und die Kampfansage hat er ja klar ausgesprochen, macht 5 Kinder und nicht 3. Ja?
Ich will Ihnen da nicht widersprechen, Frau Mirso. Mhm. Und Sie haben da auch recht, dass mit 2015 nicht nur eine quantitative, sondern auch in Teilen auch eine qualitative Veränderung reingekommen ist. Aber gleichzeitig haben wir das Phänomen, dass gerade in der dritten Generation, von der Sie sprachen, von hier ansässigen Muslimen, das gleiche Phänomen stattfindet wie im islamischen Raum insgesamt. Ja, wenn ich meine Informationen vertrauen darf, gibt es da deutlich in der jungen Generation eine deutliche Verschärfung oder Versteifung der islamischen Identität gegenüber den Eltern und den Großeltern.
Ja, die sind altmodischer als ihre Großeltern, ja. Weil es ist natürlich auch ein Problem, wenn man hier geboren ist, aber nicht ganz dazugehört. Weil man vielleicht einen anderen Namen hat, weil man eine dunklere Hautfarbe hat und in der alten Heimat der Eltern auch nicht mehr dazugehört, ja, weil das Türkische vielleicht nicht so gut ist und weil man schon zu sehr westliche Lebensweise pflegt. Das heißt, man ist da identitätsmäßig auch zerrissen. Und da bietet der Islam wieder die Zufluchtsmöglichkeit, sich selbst zu definieren, mit einer scharfen Kante und unantastbar zu sein.
Ja, das bringt uns zu der Frage, ist der Westen, ist die deutsche Lebensweise, die deutsche Gesellschaft so attraktiv, dass sie einen Zuwanderer, der aus einer anderen Glaubenskultur kommt, zu sich hinüberzieht? Oder sind die fundamentalistischen Kräfte im Islam, die salafistischen Moscheen, die wahhabitischen Imame, kräftiger als die Attraktion? Welcher Magnet wirkt mehr? Ja? Wo werde ich als Zuwanderer, erster, zweiter oder dritter Generation am Ende, wo werde ich mehr hingezogen in meiner Identitätskrise?
Was sagen Sie dazu? Es mag für viele, gerade junge Menschen, natürlich attraktiv sein, Alkohol zu trinken, Drogen zu konsumieren, zu feiern bis zum Umfallen. Aber das ist ja nichts Nachhaltiges und das ist ja nicht unsere Leitkultur. Und Leitkultur ist auch nicht das Schweinebraten, ja, oder das Bier am Sonntag. Unsere Kultur ist ja gewachsen im Laufe der Jahrhunderte. Und selbst wenn man Atheist ist, beruhen diese Werte und diese Gesetze, die daraus erwachsen sind, doch auf diesem jüdisch-christlichen Fundament. Und wir müssen endlich dazu stehen, dass es gut ist, was wir haben. Wir haben jetzt 70 Jahre Frieden in Europa. Das kommt nicht irgendwo her. Wir haben Pluralismus, wir haben Meinungsvielfalt, wir haben Religionsfreiheit, Homosexuelle dürfen heiraten. Das alles ruht eben auf den Diskurs, auf Konfliktfähigkeit auch auf. Und darauf können wir stolz sein. Wir müssen den Migranten was anbieten. Wenn wir nur uns klein machen und wir hatten die Verbrechen, wir hatten den Kolonialismus und, ja, dann kommt der Migrant und das Erste, was er lernt beim Integrieren, sich schlecht zu fühlen. Das darf es auch nicht sein. Ja? Das macht zum Beispiel die USA ganz anders. Die sind da viel erfolgreicher. Da macht es keinen Unterschied, ob der neue US-amerikanische Staatsbürger jetzt aus Korea kommt oder aus Pakistan. Der steht dazu. Das ist eine Identität, ein Patriotismus, der positiv besetzt ist. Unser Patriotismus ist total negativ besetzt. Und es muss sich jetzt nicht mehr auf Patriotismus aufhängen. Wir haben Kultur, wir haben Wissenschaft, wir haben Philosophie. So viele schöne Sachen, die wir stolz sein können.
Aber das strahlt irgendwie nicht mehr aus, nicht in dem Maße, wie wir es zumindest in den Sonntagsreden von unseren Politikern hören. Ich habe, als ich am Montag in meiner Kommentarsendung unser Gespräch jetzt hier heute angekündigt habe, eben auch die Frage gestellt, gehört der Islam zu Deutschland oder nicht? Und da hat sich in den Kommentaren auf YouTube so ein Thread entwickelt darunter. Und eine dieser Antworten, eben eine Susanne Kuh beschreibt, da gehört der überhaupt irgendwo hin. Ich meine, ohne den Islam wäre die ganze Welt besser dran. Dann kommen die üblichen Antworten, die man dann hat. Da geht es um Migration und alles. Und dann schreibt aber ein 7DXB, ja, wer immer das ist, wir bauen Moscheen, ihr besucht Swingerclubs mit Ehefrau und Transgender. Wenn es euch nicht passt, ändert euch, anstatt zu heulen. Also ich hab mir das extra deswegen ausgedruckt, weil das natürlich eine Sichtweise darstellt, die meines Erachtens nicht untypisch ist. Für viele, die in diese Gesellschaft hineinkommen, sich in ihr nicht zu Hause fühlen, aus welchen Gründen auch immer, sich nicht aufgenommen fühlen, aus welchen Gründen auch immer. Sie haben den Kontrast gesagt zu Amerika. Amerika ist da sicherlich das Dynamischere, da geht mehr Strahlkraft von uns aus. Ist nicht das unser großes Problem, dass uns diese Strahlkraft, die in den theoretischen Worten ja drin ist, dass die uns irgendwie abgegangen ist?
Wir pflegen sie viel zu wenig. Das ist das Problem.
Was kommt in der Zukunft?
Ja, viele sagen, dass Europa zu dekadent, zu gemütlich, zu faul, zu träge geworden ist und das, was jetzt passiert, quasi die logische Konsequenz ist und wir das verdient haben. Ich finde nicht. Ich finde, das, was wir haben, die Werte, auf die unsere Gesellschaft baut, wert sind, für sie einzustehen. Und wie gesagt, die Freiheit ist kein Geschenk. Das ist etwas, was wir uns erkämpft haben, auch mit jahrhundertlangen blutigen Kriegen, die wir gefochten haben in Europa. Wir müssen es jeden Tag verteidigen, indem wir es leben. Vielleicht viel weniger darüber diskutieren, sondern einfach leben. Und man kann wirklich auch in einen Swingerclub gehen und trotzdem ein redlicher Mensch sein. Das ist kein Widerspruch.
Das muss man kommunizieren können erstmal. Zukunft. 2050 gibt es von, das ist jetzt nichts von der AfD oder so, sondern das ist das Pew Center in den USA. Die haben das 2017 gemacht. Also da sind im Prinzip die Zahlen von 2015 sind da schon drin. Prognose. Muslime gibt es 19,7% 2050 bei uns. Dazu nehmen wir nochmal Migrationshintergrund, ja, das ist ja noch was ganz anderes. Ja, es gibt da sehr viele nicht-muslimische Migranten, Deutsche mit Migrationshintergrund. Da glaube ich, werden wir auf 50-50 hinauslaufen. Das lässt uns dann mit, grob mal gesagt, 20% Muslimen, 50% Menschen mit Migrationshintergrund bleiben, 50% Herkunfts- oder Bio-Deutsche, deren Durchschnittsalter dann bei, lassen Sie mich raten, 60 oder drüber liegt. Da braucht man, wenn die Machtfrage, wenn der Islam irgendwann die Machtfrage stellt in Deutschland, braucht er keine 70%, ja, wenn die Herkunftsdeutschen die vier Generationen keinen Krieg erlebt haben, die vier Generationen Toleranz, Freiheit, Komfort und alles erlebt haben, da werden die mit 50% nicht viel ausrichten in dem Durchschnittsalter.
Ja, es ist so eine kritische Masse, die bald erreicht ist. Und ich denke, dass sie ab 10% schon erreicht ist, weil sie einfach so laut sind und fordern. Und wir nur zurückschrecken. Das ist das Problem. Wenn wir uns anschauen, dass in Schweden 2050, glaube ich, über
30,6%
Muslime sind, das ist wirklich erschreckend, weil wir brauchen jetzt nur nach Brüssel zum Beispiel schauen. Da waren letztes Jahr im Sommer Kommunalwahlen. In Brüssel haben wir 17% Muslime. Und die haben ganz unverhohlen gefordert, dass es eine Geschlechtertrennung in den öffentlichen Verkehrsmitteln gibt. Ja? Also das ist alles nicht Fundamentalismus, sondern Islam pur. Und wir brauchen ja nur in den Nahen Osten, nach Nordafrika schauen, die Länder, wie sie sich entwickelt haben im Laufe der Jahrzehnte jetzt, als eben der Islam sich selber wieder zu sich gefunden hat, die Menschen zur Re-Islamisierung eben zurückgefunden haben. Das ist ja alles kein Spuk oder kein Populismus oder Panikmache von rechter Seite. Das ist Realität. Und ich sage auch immer, machen die ganzen Anschläge jetzt nicht die Angst. Natürlich für die Betroffenen, für die Opfer ist es schlimm. Und wenn Menschenleben zu beklagen sind, aber viel gefährlicher sind eben diese täglichen Angriffe auf die Statuten unserer Gesellschaft und die Zugeständnisse, die wir machen. Und es geht ganz, ganz schnell, dass man eben zu einer Diktatur zurückfällt oder zu einer totalitären Ideologie eben sich da alles diktieren lässt. Das ist ganz, ganz gefährlich, das geht sehr schnell. Und wenn Sie sagen, es gibt natürlich auch Migranten, die jetzt keinen muslimischen Hintergrund haben. Und wenn den Deutschen, die der Migration gegenüberstehen, immer Ausländerfeindlichkeit oder Rassismus vorgeworfen wird, ich denke, dass diese Deutschen weniger ein Problem haben, wenn jetzt auf einmal in ihrer Straße 50% Italiener, Spanier oder Franzosen, Schweden, Amerikaner leben. Ja? Aber wenn der deutsche Nachbar zum Islam konvertiert, dann wird es zum Problem. Das ist eine ideologische Sache. Und das müssen wir endlich verstehen. Es ist eine höchst faschistoide, menschenverachtende Ideologie. Und das müssen wir erkennen. Und das wird uns den Vorteil bringen. Wenn wir dem orthodoxen Islam genauso bekämpfen mit Aufklärung und Grenzen wie rechtsnationale, also nationalsozialistische Tendenzen, dann sind wir auf der sicheren Seite.
Wir müssen zum Schluss kommen. Ich fand das ein gutes Schlusswort. Das hat jedenfalls Ihre Position eindeutig umrissen. Ich sehe den Islam genauso als eben strukturelle Gefahr für uns. Das Wichtigste ist wahrscheinlich Konfliktbereitschaft, Bereitschaft, dass wir uns schützen, dass wir überhaupt eine Gefahr wahrnehmen. Ganz kurz noch, Ihr letzter Appell, vor allem an die Medien und die Politiker. Was können die jetzt schon anders machen?
Indem sie wirklich objektiv berichten. Zum Beispiel die Täternennung. Ja? Es geht nicht darum, rassistische Propaganda zu betreiben, sondern die Bevölkerung gehört aufgeklärt, dass wenn eine Frau vergewaltigt worden ist, wenn ein Jude überfallen worden ist, zu wissen, woher diese Gewalt kommt. Weil dann kann ich ansetzen, der Gewaltprävention, in der Aufklärung und dann auch wirklich entgegenhalten.
Ihr Wort in Allahs Ohr. Herzlichen Dank,
Inshallah. Frau Mirza. Inshallah, Dankeschön.
Das war der RT Deutsch Podcast.